Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Personal Branding ist Altersvorsorge. Ein Satz, der erstmal hängen bleibt. In dieser Folge sprechen wir mit Denise Haverkamp, warum das mehr ist als bloß ein catchy Zitat. Sie gibt Einblicke, wie sie ihre Agentur rund um Personal Brands aufgebaut hat, warum Sichtbarkeit heute ein echtes Business Asset ist und wie Gründerinnen gezielt Vertrauen, Reichweite und Nachfrage aufbauen können. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, liebe Denise.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich da bin, dass ich da sein darf.
Ja, Denise auch von meiner Seite. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club. Für die, die dich jetzt nicht kennen, stell dich doch einmal kurz in eigenen Worten vor.
Sehr gerne. Ich bin Denise Haverkamp. Ich führe eine gleichnamige Agentur, die Denise Haverkamp Agency. Ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Stuttgart. Ich habe letztes Jahr ein Jahr in Berlin gewohnt, um meinem Business zu widmen. Das hat sehr gut funktioniert. Genau. Und wir machen Personal Branding für weibliche Gründerinnen überwiegend. Genau. Also haben mittlerweile ein ganz großes Portfolio aufgebaut. Und das kommt natürlich auch daher, weil ich schon vor 6 Jahren das erste Mal gegründet habe und einfach da irgendwie viel bewegen möchte in der Bubble und eine Leidenschaft habe für Female Founder.
Stark, super cool. Nimmst du einmal mit, wie jetzt die neue Agentur entstanden ist. Ich sage neu deshalb, weil du gerade auch gesagt hast, du hast schon mal gegründet. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich hatte gar nicht so das Ziel, eine Agentur zu gründen. Ich habe mich letztendlich vor ungefähr 2 Jahren selbstständig gemacht, als ich damals aus meiner alten Firma ausgestiegen bin oder meine Anteile verkauft oder abgegeben habe. Und das war erstmal so das Gefühl, was mache ich jetzt? Ne? Also du stehst jetzt da und du hast irgendwie kein Einkommen und du weißt nicht wohin. Deshalb war alles eher so am Anfang der Selbstständigkeit aus der Not heraus und dann aber auch der richtige Riecher, glaube ich, weil das Thema Personal Branding zu dem Zeitpunkt halt erst aufkam und ich dann, also entweder ist es Zufall oder ist es der richtige Riecher und Talent dafür, man weiß es nie, aber ich da einfach einen guten Zeitpunkt erwischt habe und letztendlich dann so einen Aufschwung damit hatte, dass sich aus dieser Selbstständigkeit jetzt die Agentur entwickelt hat. Und wir haben damals mit 3 Kundinnen, glaube ich, gestartet. Jetzt sind wir mittlerweile haben wir mittlerweile über 70 Personal Brands betreut und sind zu 6 im Team. Genau, also man kann sagen, es ist ganz organisch gewachsen. Und das ist auch total cool, weil das natürlich jetzt gebootstrapped war und es eine Dienstleistung ist. Davor habe ich einen Finanzbildungs-Startup gehabt für Female Finance, also nochmal was ganz anderes, auch Investoren finanziert. Deshalb bin ich total froh, dass es sich jetzt so entwickelt hat und ich das alleine machen darf.
Ja klar, da hast du natürlich noch mal mehr Potenzial, deine eigenen Ideen einzubringen und das Ganze zu formen. Aber Hut ab, auch wenn es jetzt schon 2 Jahre her ist, 6 Personen, das ist ja schon mal etwas, wo man arbeiten kann. Also da ist ja ordentlich was hinter.
Ja, total. Also man muss dazu sagen, wir sind nicht alle in Vollzeit. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Vielleicht auch für alle Personen da draußen, die Agenturen gründen wollen oder Unternehmen gründen wollen und bootstrappen wollen. Man kann manchmal auch Stellen schaffen, indem man erstmal sagt, okay, ich habe eine Minijobberin oder eine Werkstudentin und die baue ich dann auf und ich schaue einfach mal, wie ist das Potenzial da auf welchem Revenue Stream letztendlich, was habe ich dann validiert und auf was setze ich dann irgendwie eine Vollzeitperson, auch wenn sich das wirklich dann rechnet.
Jetzt hast du ja auch erzählt, wenn wir nochmal so ein Stück weit zum Anfang gehen, dass ihr relativ schnell mit den ersten Kunden gestartet seid. Hast du die sozusagen über Connections von deinem vorherigen Job schon gekannt oder wie sind, das ist ja auch immer so ein Thema, wie gewinnt man seine ersten Kunden, deswegen frage ich
Ja, gute Frage. Also dadurch, dass ich davor schon mal gegründet hatte und auch in dieser Female Founder Szene unterwegs war und dort auch sichtbar war und ich ja selbst auch meine Personal Brand aufgebaut habe, muss man sagen, über die Jahre mit der ersten Gründung, war ich da schon sehr, sehr gut connected und konnte auch meine Personal Brand und auch LinkedIn sehr gut nutzen, um dann eben zu sagen, hey Leute, ich mache das jetzt und ich bin jetzt selbstständig und ich mache das Personal Branding. Und dann war das eigentlich relativ einfach, die ersten Kunden zu finden. Ich bin aber trotzdem noch aktiv auf einige Kundinnen zugegangen und habe wirklich einfach irgendwie Direktnachrichten auf Instagram geschrieben oder irgendwie auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, hey, ich mache das jetzt, ich habe selbst gegründet und ich habe irgendwie das Thema oder den Need für Personal Branding gesehen. Ich sehe bei dir voll viel Potenzial und ich hatte richtig viel Lust drauf und es wäre mir eine Ehre, mit dir deine Personal Brand aufzubauen. Und es hat tatsächlich immer geklappt. Also das war so, okay, let's do it, let's jump on a call. Und so habe ich wirklich auch meine größten Kundinnen tatsächlich bekommen. Und das wirklich von Monat 1 ab. Und ja, ich glaube, ich habe mich halt nicht abschrecken lassen davon, irgendwie einfach mal zu klopfen und zu sagen, hallo, hast du Lust? Und ja, irgendwie war das gut.
Stark. Ja, das ist, glaube ich, so ein Thema, was wir häufiger schon im Podcast hatten, dass man einfach mutig sein sollte und man mehr als ein Nein oder einfach keine Antwort, kann man halt nicht kassieren. Und genau, dass sich das immer lohnt, diesen Weg zu gehen und einfach mal eine direkte Nachricht zu verschicken, sei es jetzt bei LinkedIn oder anderen Kanälen. Schön, dass es auch für dich geklappt hat. Ja. Auch wenn das jetzt gerade sehr einfach klingt, gab es natürlich vermutlich auch in der Gründungsphase, wie bei fast allen ja eigentlich, auch irgendwelche Herausforderungen. Wie würdest du da jetzt so rückblickend 2 Jahre später draufschauen? Was würdest du da so als eine der größten Herausforderungen bezeichnen?
Also würde ich tatsächlich sagen, dass meine erste Gründung viel herausfordernder war als jetzt die zweite. Also ich finde durchaus, dass es viel leichter ist, Second-Time-Founder zu sein als First-Time-Founder, weil du halt diese ganzen Emotionen nicht mehr so krass durchlebst. Also wenn du das erste Mal gründest, dann ist es so die ganze Zeit. Du bist auf so einer Achterbahnfahrt und die Höhen oder die Meilensteine, die du erreichst, die fühlen sich total krass an und das ist so, wow, I can rule the world und wir schaffen irgendwie alles. Und wenn dann aber mal ein Brief vom Finanzamt kommt und du verstehst den nicht, dann bist du direkt ganz unten.
Ja.
Und das fühlt sich so an, als würdest du gleich im Knast landen. Und ich glaube, das hatte ich bei der zweiten Gründung dann nicht mehr so sehr und deshalb war es schon deutlich einfacher. Ich glaube aber trotzdem, dass man dann irgendwie andere Herausforderungen hat. Also dann zum Beispiel mit dem Wachstum umzugehen, mit Selbstzweifeln umzugehen, bin ich gut genug dafür? Ich meine, diese ganze Female-Founder-Bubble, die Startup-Bubble ist ganz, ganz voll mit Vergleich. Ja, ich habe mich auch ein bisschen in eine PR-Agentur-Bubble irgendwie reinbegeben und mir war gar nicht bewusst, dass die Leute sich also auch gegenseitig übereinander schlecht reden oder so. Das kam mir gar nicht in den Kopf und plötzlich bist du, weil du sichtbarer geworden bist und weil du erfolgreicher bist, auch irgendwie im Sichtfeld oder im Schussfeld von den anderen und du kriegst was ab und du denkst dir so, ach, damit habe ich zumindest nicht gerechnet. War jetzt nicht auf meiner Agenda für 2026 hier irgendwie mich rechtfertigen zu müssen oder auch mit Selbstzweifeln irgendwie klarkommen zu müssen. Also ich glaube, da gibt es immer wieder Herausforderungen und ich glaube auch, dass die größten oder erfolgreichsten Gründerinnen immer wieder mit sowas zu strugglen haben, weil man gar nicht versteht, ich bin jetzt eigentlich schon erfolgreich, sondern man denkt immer, man ist klein und man ist nicht gut genug so.
Hast du dafür einen Tipp? Weil ich frage mich gerade selber, das ist ja etwas, was wir, glaube ich, auch kennen. Oder wahrscheinlich kennt das auch jeder und kann es nachempfinden, dass man sich manchmal sehr klein fühlt und andere genau anders das wahrnehmen würden. Aber das ist ja auch die Schwierigkeit, da eben auch diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, genau das auch wahrzunehmen, wie es vielleicht andere tun. Gar nicht so einfach, ja. da jemandem zu sagen, hey, du musst jetzt Folgendes machen, dann klappt das, oder?
Ja, also ich glaube, es gibt Phasen und es gibt Phasen, in denen hat man einfach mehr Selbstbewusstsein und es gibt Phasen, in denen hinterfragt man sich die ganze Zeit und vergleicht sich mehr. Ich glaube, was mir immer hilft, wenn ich, also erstmal mich selbst zu kennen und es zu reflektieren und zu sehen, ah, okay, jetzt habe ich wieder eine Phase, in der bin ich vielleicht kritischer zu mir selbst, als es jetzt andere wären oder als man es von außen irgendwie wahrnehmen würde. Und ich versuche dann schon einfach am Ende des Tages da zu sitzen und zu sagen, okay, was ist jetzt heute Gutes passiert? Was hattest du für Erfolge? Und was war jetzt wirklich so schlimm? Und dann, es war zum Beispiel letzte Woche so, da hatte ich einen Tag, da hatte ich total Selbstzweifel. Und da habe ich mich abends hingesetzt und dachte mir so, naja, also du hast eine neue Kundin, du hast irgendwie drei ganz tolle neue Mitarbeiterinnen an Bord. Die sind super happy und die bringen irgendwie den Laden nach vorne. Du wurdest angefragt für eine Masterclass auf der OMR. Also es ist nicht so schlimm, du bist nicht irrelevant. Nur manchmal sind es halt die kleinen Dinge, die dann natürlich irgendwie viel größer wiegen. Aber das mal so aufzuzeigen, aufzuschreiben oder sowas, hilft mir persönlich immer sehr.
Guter Tipp, auf die kleinen Erfolge aufschreiben, weil manchmal neigt man dazu, die zu übersehen. Ja,
ja, total. Also letztendlich, ich glaube, je erfolgreicher man ist, desto selbstkritischer wird man auch und desto mehr hinterfragt man sich, weil man hat ja mehr zu verlieren. Also du bist ja, wenn du anfängst, dann hast du ja nicht so viel zu verlieren, aber wenn je höher du gehst, desto weiter nach unten kannst du fallen. Und ich glaube, viele haben halt super viel Angst vor dem Fallen. Ich glaube nicht, dass der Fall so groß ist, wie man denkt, aber ja, trotzdem fühlt es sich halt manchmal so krass an, also als würdest du dann irgendwie da drin schwimmen und als hättest du, weiß ich nicht, gerade wärst du in Gefahr, obwohl du es eigentlich gar nicht bist.
Ich finde es total spannend, dass du im Grunde ja schon zwei verschiedene Startup-Welten durchlebt hast, die man so ein Stück weit unterscheiden kann. Auf der einen Seite ein Startup, was Investor getrieben ist und jetzt dein eigenes, ja. Das eben Bootstrap läuft, also eigens finanziert. Würdest du sagen, da gibt es ganz krasse Unterschiede? Und wenn ja, was gefällt dir besser?
Also letzteres kann ich direkt beantworten. Ich finde das jetzt viel, viel, viel besser. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man Investoren an Bord hat und gerade wenn man das als First-Time-Founder macht, dass man gar nicht so richtig versteht, auf welche Reise man sich begibt. Also bei uns war das damals so, bei der ersten Gründung, dass wir gar nicht gedacht haben, dass wir eine andere Wahl haben. Also wir dachten, wir sind nur ein Startup oder wir sind nur ein richtig cooles Unternehmen, wenn wir jetzt Investoren mit an Bord nehmen. Und dieser Druck, der aber damit kommt und diese Macht, die du auch abgibst über dich selbst, über dein eigenes Leben am Ende des Tages, das ist schon was, das kann man nicht voraussehen und das kann man sich auch nicht vorstellen. Und für mich war das damals ganz, ganz schlimm. Also am Ende war ich dann auch in einer tiefen Depression tatsächlich drin, weil das mich so in die Enge getrieben hat, weil du denkst, okay, ich habe so viele Verträge, ich komme da nicht raus. Und ich möchte aber vielleicht, weil ich bin mit Anfang 20 da reingegangen, jetzt bin ich Mitte, Ende 20, bin eine andere Person und das passt gar nicht mehr zu mir. Und diesen Schritt zu gehen als junge Frau dann irgendwie und zu sagen, hallo, hier sitzen jetzt ganz viele Menschen mit ganz viel Geld mit mir am Tisch. Und ich möchte jetzt hier raus und das ist nicht mehr mein Weg. Und das war, glaube ich, richtig krass. Und ich möchte nie wieder in dieser Situation sein. Und deshalb ist es für mich so toll, diese Freiheit zu haben. Weil auch wenn ich ganz viele Mitarbeiterinnen habe oder wenn ich irgendwie ein erfolgreiches Unternehmen habe, ich habe trotzdem ein bisschen mehr die Wahl zu sagen, in diese Richtung geht das Ganze, weil ich darf das ja lenken. Es ist ja mein Unternehmen. Ja. Und das vergisst man manchmal, wenn so viele andere Personen mit dranhängen. Ich glaube trotzdem, dass es einem viele Chancen bietet natürlich auch, wenn man irgendwie mit viel Geld schnell in die richtige Richtung rennen kann. Aber ich glaube, es braucht ganz viel Selbstbewusstsein und es ist schon sehr, sehr schwierig, als First-Time-Founder irgendwie da durchzunavigieren, weil man selber ja noch gar nicht so richtig weiß, wer man ist und ja, das dann irgendwie auch vergisst, dass es ja das eigene Unternehmen ist.
Ja, an dieser Stelle fällt mir auch ein weiterer Gast ein, der Andreas Gescheiter, der mal bei uns zu Gast war, Gründer von B42, der hat gesagt, er empfiehlt First-Time-Foundern kein Investment. Sicherlich eine Aussage, über die man streiten kann, aber die sich ja ein Stück weit jetzt gerade so mit dem deckt, was du erzählst. Würdest du auch Sicherheit geben und sagen, First-Time-Founder sollten lieber bootstrappen als Geld einsammeln?
Ich glaube, ich würde nie etwas pauschalisieren, weil es gibt Personen, die sind dafür geboren. Und es kommt auch immer darauf an, wer natürlich dein Investor ist. Also wenn du am Ende des Tages eine Person hast, die das schon mehrmals gemacht hat, die darin wirklich total professionell ist und die vielleicht auch versteht, was First-Time-Founder wirklich brauchen, dann kann das durchaus ein Match sein. Ich würde aber schon sagen, dass es schwieriger ist, als First-Time-Founder mit dem Investment überhaupt auch klarzukommen. Also so vieles, was ich jetzt verstehe und was ich irgendwie auch als Unternehmerin gelernt habe, das habe ich damals nicht gewusst und das kannst du auch nicht wissen. Das kann auch keiner von dir verlangen. Und deshalb sehe ich zum Beispiel auch aus der Investorenperspektive, warum viele Investoren, Investorinnen nicht in First-Time-Fonds investieren, weil einfach das Geld auch nicht so gut aufgehoben ist natürlich, aber es kann auch richtig laufen. Also ich glaube, es gibt auch bestimmt Talente da draußen, die das zum ersten Mal richtig gut machen.
Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen abhängig vom jeweiligen Case ist. Also vielleicht gibt es Ideen oder Startups, wo du halt vielleicht mit mehr Kapital schon von vornherein reingehen musst und es vielleicht viel, viel schwerer ist, das zu bootstrappen.
Absolut, ja.
Genau, also ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch immer noch mal unterscheiden. Was mich noch interessieren würde, Denise, lass uns nochmal zurückgehen auf die Gründung jetzt der zweiten Agentur sozusagen. Du hast gesagt, du hattest dann recht schnell durchs Anschreiben von anderen GründerInnen deine ersten Kunden. Wie hast du dann weitergemacht? Also das hört sich ja so einfach an, aber wie hast du das geschafft, das dann auf das Level zu bringen, wie es jetzt heute ist?
Gute Frage. Muss ich selber drüber nachdenken. Weil am Ende des Tages, glaube ich, ist es immer machen. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man jeden Tag irgendwie etwas macht. Und also ich habe jeden Tag einfach versucht, irgendwie den nächsten Schritt zu tun. Ich glaube, es war aber ganz, ganz viel jonglieren. Also ich würde sagen, dass auch jetzt nach knapp 2 Jahren wir erst in der Phase der Professionalisierung sind. Also es war so im letzten Jahr jetzt immer so eine Übergangsphase zwischen Selbstständigkeit und Agentur. Und eigentlich ist es zu groß für Selbstständigkeit, weil ich alleine kann das nicht halten. Ich kann das nicht mehr jonglieren. Und es ist aber noch keine professionelle Agentur, weil einfach der Rahmen dafür noch nicht ganz nachgezogen wurde. Und ich glaube, das haben wir jetzt erst so in den letzten Monaten so richtig geschafft. Und auch das habe ich nicht zu 100% alleine geschafft. Also ich glaube, auch da, ich habe einen Coach zum Beispiel an meiner Seite, der selbst eine relativ große Agentur aufgebaut hat vor einigen Jahren. Das hilft mir total, einfach zu wissen, ich kann mich auf jemanden verlassen und die Person hat irgendwie schon mal genau diese Schritte gemacht. Ja, weil ansonsten wüsste ich selber nicht. Aber es gibt viele Dinge, die machst du falsch. Also am Anfang habe ich zum Beispiel Preise verlangt, mit denen kannst du als Agentur nicht überleben. Und das so nachzuziehen und das überhaupt mal zu berechnen, meine Finanzen irgendwie richtig aufzustellen, zu gucken, okay, wann stelle ich denn jemanden ein, das war auch total schwierig. Ich habe auch am Anfang relativ früh eine Person eingestellt und ich glaube, ich war da noch nicht bereit dafür. So. Und das hat dann auch so nicht gematcht, was letztendlich voll gut war für mich, weil ich dann irgendwie noch so ein paar Monate auch wieder alleine weitermachen konnte. Aber also es war so Trial and Error, um ehrlich zu sein, und jeden Tag aber weiterzumachen und dran zu bleiben. Aber es war auch ein sehr anstrengender und trotzdem sehr schneller Marathon.
Ja, also ich glaube, dass du hast ein wichtiges Thema angesprochen, sich vielleicht auch nicht unter Wert zu verkaufen.
Ja.
Hast du da vielleicht jetzt rückblickend einen Tipp für jeden, der das jetzt hört und vielleicht auch im Dienstleistungssektor oder so sich selbstständig machen möchte? Mhm. Ich glaube, den Fehler machen wahrscheinlich einige, wenn man das erste Mal gründet.
Ja. Zwei Dinge, glaube ich. Also eine Sache, die ich von Anfang an richtig gemacht habe, ist, dass ich wirklich sofort mit Retailern gearbeitet habe. Also ich habe nichts auf Stunden gemacht und das ist was, damit kann man, glaube ich, sich sehr gut was aufbauen, weil die Einnahmen sehr gut planbar werden. Und ich glaube, auch nur das hat es mir ermöglicht, jetzt irgendwie das so schnell aufzubauen. Hätte ich auf Stunde abgerechnet, glaube ich, hätte ich das niemals so hinbekommen, weil dann bleibst du immer in dieser Selbstständigkeit irgendwie hängen. Und das zweite Thema ist auf jeden Fall, und das habe ich nicht gemacht, ich hatte viel früher mit anderen Agenturen sprechen sollen. Einfach mal gucken, wie sind denn deren Preise? Liege ich da deutlich drunter? Liege ich da drüber? Liege ich da irgendwo genau richtig? Am Ende des Tages natürlich, wenn so, also je größer der Kostenapparat wird, desto teurer werden am Ende natürlich die Preise. Aber wo kann ich jetzt schon ansetzen, dass ich eigentlich relativ schnell mein Ziel erreichen kann? Weil nur weil ich selbstständig bin, heißt das ja nicht, dass die Qualität meiner Arbeit jetzt irgendwie schlechter ist als die von einer kleinen Boutique-Agentur. Und wo will ich denn eigentlich hin? Also möchte ich in den nächsten 6, 12 Monaten irgendwie auch ein Team aufbauen, dann sollte ich mir schon von Anfang an überlegen, wie gestalte ich die Pricing-Strukturen, dass ich am Ende nicht alle KundInnen shoppen muss, dass ich die jetzt irgendwie verfünffachen muss und keiner am Ende mehr da ist. Weil auch das kann ja irgendwie ein Bruch sein und es klappt bis dahin gut. Und wenn du plötzlich sagst, so und jetzt machen wir hier große Agentur draus und jetzt zahlt ihr irgendwie 20.000 Euro statt 5, dann gehen alle und dann ist dein Laden auch gelaufen. Also ich glaube, so ein bisschen vorausschauend zu planen und auch wissen, wohin es geht und da auch mit ganz, ganz vielen Leuten zu sprechen und sich auch trauen, über Geld zu reden, weil das ist wichtig und die Leute sind meistens sogar dankbar, wenn sie offen mit jemandem sprechen können. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, gut, danke dir. Du hast das Thema Retainer angesprochen, noch kurz dazu. Wenn jetzt Leute das hören, dann fragt man sich vielleicht, ja gut, wie lange sollte denn sowas laufen? Man will die Leute, also man will die Kunden ja auch, die ersten Kunden nicht direkt abschrecken mit einem Retainer, der irgendwie jetzt über ein paar Jahre läuft. Wie hast du das strukturiert am Anfang? Nur kurz dazu.
Ja, also uns war es immer sehr wichtig, dadurch, dass wir Personal Branding machen, es ist eine sehr persönliche Zusammenarbeit. Vielleicht anders als mit einer Performance-Marketing-Agentur oder so, weil natürlich einfach wir im One-on-One zusammenarbeiten und wir müssen mit der Person 100% klarkommen, die muss mit uns 100% happy sein. Deshalb war mir von Anfang an klar, ich werde die nicht in Jahresverträge reinprügeln, sondern wir machen eine relativ kurze Kündigungsfrist von 3 bis 4 Monaten Mindestlaufzeit und das klappt für beide Seiten ganz gut. Ich habe da aber auch viel ausprobiert. Also ich hatte am Anfang 1 Monat, dann mal 6 Monate, dann mal 3, dann mal 4. Also auch da, ihr müsst ja nicht für alle Personen die gleichen Konditionen machen, sondern ihr dürft immer wieder probieren. Und das heißt nicht, dass was unfair ist, sondern das heißt ja nur, dass ihr dazu lernt und dass ihr einfach irgendwie den Best Case sowohl für euch als auch für eure KundInnen irgendwie auch zeigen könnt.
Ja, sehr gut. Danke, dass du es nochmal so erläutert hast, weil ich glaube, also das war auch eine Frage, die mir jetzt im Kopf gelegen hat, als du das Thema angesprochen hast.
Aber man kann auch da sich auch Feedback einholen. Also ich spreche zum Beispiel sehr offen mit meinen Kundinnen und sage, dann passt das für euch oder fühlt ihr euch damit wohl. Ansonsten ist es gar kein Problem, irgendwie auf 2 Monate mal zu gehen oder so, weil am Ende des Tages, wir halten niemanden in den 6 Monaten Kündigungsfrist, wenn wir merken, es klappt nicht. Also das klappt von unserer Seite aus nicht, das klappt von deren Seite aus nicht. Dann sind wir die Letzten, die irgendjemanden im Vertrag halten. Das ist ja wirklich nur für den Worst Case. Also Verträge sind immer da für den Streitfall, finde ich. Und damit kann man sich gut absichern. Aber wenn man auch so transparent einfach spricht, dann kriegt man da auch sehr, sehr schnell irgendwie ein Feedback und ein Gefühl dafür. Deshalb würde ich da auch einfach immer mit den Kunden, Kundinnen sprechen, wenn man auch das Gefühl hat, dass die transparent und fair einem gegenüber sind, natürlich.
Ich glaube, dass ist auch was, was langfristig die Kundenbeziehung ja auch nur stärken kann, wenn man offen und ehrlich kommuniziert auf beiden Seiten. Und genau, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht vielen es schwerfallen könnte, jetzt nicht ehrlich zu kommunizieren, aber das Thema anzusprechen, weil man vielleicht gar nicht weiß, okay, bin ich vielleicht jetzt doch zu teuer, verkaufe ich mich unter meinem Wert?
Ja.
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da das zu finden, aber ich glaube, du hast gute Ansätze jetzt schon mal geliefert, dass man einfach auch mit anderen sprechen kann und vielleicht auch einfach die Kunden fragt, ob das für sie okay ist, ob das so passt. Und ich glaube, wenn man das dann mit seiner Kostenstruktur so abgleicht, ich meine, wenn man alleine erstmal startet, dann hat man jetzt auch jetzt keinen riesen Kostenapparat so, dann kann man da, glaube ich, einen ganz, ganz guten Weg für sich finden.
Ja, total. Aber auch da, ne, also ich würde mir immer versuchen, also am Ende, das Unternehmen gehört dir, du bist der Unternehmer, die Unternehmerin und du kennst es am besten. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein Feedback von einer Kundin vielleicht doch nicht der Realität entspricht, dann frag halt nochmal jemand anderen oder frag nochmal jemand anderen. Und wenn du dann so 3, 4 Vergleichspunkte hast, glaube, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wer hat denn jetzt recht. Ich hatte auch die Situation, dass ich einmal einer potenziellen Kundin ein Angebot gemacht habe und die gesagt, boah, du bist viel zu teuer. Das ist so, so teuer. Du bist die teuerste von allen. Und ich war so, hä, ich bin eigentlich voll günstig. Und dann irgendwann habe ich Feedback bekommen von anderen Personen, hey, du bist wirklich günstig. So. Und dann habe ich meine Preise angepasst. Aber dieses eine Feedback hat mich lange, monatelang beschäftigt und hat mich wirklich runtergezogen. Und in dem Moment hätte ich halt eigentlich mal mit anderen Personen sprechen können und mir das Feedback einholen können. Habe mich aber nicht getraut, weil man ja auch irgendwie sich nicht traut, über Geld zu sprechen. Und natürlich auch am Anfang nicht so selbstbewusst ist. Denke ich bis heute zum Beispiel an die Situation und denke mir, ach Mann, warum ich da nicht so selbstbewusst gewesen bin. Aber so ist es halt auch. Und ich glaube, so geht's jedem mal.
Ja, absolut nachvollziehbar. Und ich glaube, das Learning daraus ist, man darf sich nicht von Einzelnen ablenken lassen. Immer mehrere Meinungen einholen, damit man da auch kiepfest sagen kann, dass das Richtige oder eben auch nicht. Jetzt betreust du ja Personal Brands und bist da fokussiert auf Founderinnen. Und unser Podcast ist ja ein Stück weit auch genau für solche Menschen, die sich fürs Gründen interessieren, für Selbstständigkeit interessieren. Und deswegen wollten wir natürlich auch die Chance nutzen, dich da einmal zu fragen und deine Perspektive zu schätzen. Warum aus deiner Perspektive eigentlich Personal Branding für Gründerinnen so wichtig ist?
Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Themen oder Gründe dafür. Jetzt gerade, ich glaube, keiner kann es mehr hören, aber AI ist ja ganz, ganz wichtig und kommt auch immer mehr. Und ich glaube, gerade, wenn wir jetzt so auf das Jahr gucken, dann merkt man, dass so diese persönlichen Connections immer wichtiger werden. Also wir haben gerade einen enormen Aufschwung, was irgendwie die Wichtigkeit, Relevanz von Personal Brands angeht, von Gesichtern angeht. Deshalb kann man sich da einfach schon mal deutlich einen Differenzierungsfaktor sichern und deshalb wird die Personal Brand immer wichtiger und wird auch gerade im Zeitalter von, wenn wir auf Meta zum Beispiel gucken, auf steigende Preise, auf die ganze E-Com-Bubble schauen, immer wichtiger. Also wir haben zum Beispiel auch einfach ganz viele E-Coms, die gerade in-house sagen, hey, ich baue mir mein Media-Haus auf und wir nutzen es hauptsächlich dafür, um zum Beispiel Founder-Ads zu machen, um super viel Founder-Content zu machen. Das ist letztendlich ja auch Personal Branding. Und das gab es davor nicht. Und ich glaube, gerade damit muss man auch einfach sich in diesem Jahr beschäftigen und man kommt gar nicht mehr dran vorbei. Und Personal Branding kann aber auch in anderen Bereichen super wichtig sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Gründer, Gründerin bist, der irgendwie oder die Investments einholen will, dann kann deine Personal Brand auch super wichtig sein, um Investoren zu überzeugen. Wenn du jetzt mal auf LinkedIn guckst, Investoren sind auf LinkedIn. Wenn eine Person dein Gesicht noch nie gesehen hat, dann vertraut sie dir vielleicht nicht so. Wenn eine Person aber sieht, hey, da ist schon eine Crowd da, da sind 30.000, 40.000 Followerinnen und ich lese irgendwie total gern die Beiträge von der Person, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass am Ende des Tages auch der Investor sich schon mal mit dir auseinandergesetzt hat, mit dir sympathisiert und am Ende des Tages vielleicht auch der Deal zustande kommt oder überhaupt erstmal ein erstes Gespräch zustande kommt. Das gilt natürlich auch für Kunden, Kundinnen im B2B-Bereich. Es gilt auch für Hiring. Also wir schaffen so ein bisschen Thought Leader, wir schaffen Vorbilder. Eigentlich schaffen wir mit Personal Brands die neuen Influencer, Influencerinnen 2026, was man irgendwie vor ein paar Jahren noch so auf Instagram geschafft hat. Und das schaffen wir halt jetzt mit Gründern und Gründerinnen.
Stark. Ja. Ich habe da noch eine Anschlussfrage dran, die mir gerade eingefallen ist, passend dazu. Und zwar gibt's ja, also meiner Wahrnehmung nach, klar, wir sind jetzt irgendwie auch in dieser Gründerinnen-Bubble, gerade bei LinkedIn auch drin, und der Algorithmus hat uns da schon längst reingepackt. Deswegen bekommt man natürlich auch viel Content dazu ausgespielt. Und mir fällt als Beispiel, ich meine, das ist Johannes Klisch von Snox war, ein, der, glaube ich, auch mal einen Monat lang komplett AI seinen Content hat schreiben lassen. Umgekehrt gibt es dann auch wiederum Agenturen, die sogar mich anschreiben und sagen, hey, ich kann für dich deinen Content schreiben bei LinkedIn. Und wie stehst du da? Was ist deine Perspektive dazu, diese Personal Brand komplett in andere Hände zu geben? Sei es jetzt KI, das war, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, nur ein Test von Johannes Klisch. Wie stehst du dazu, den Content-Bereich komplett abzugeben?
Du meinst an AI oder
Genau, grundsätzlich generell. An Dritte, sagen wir mal an Dritte, ja.
Ja. Also ich fand das sehr spannend. Ich habe das Experiment von Johannes auch verfolgt. Und man muss ja sagen, AI macht einen guten Job. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt rein auf LinkedIn Copywriting schaut, dass dieser Bereich sich stark verändert aktuell und dass die Personen, die jetzt irgendwie nur LinkedIn Copywriting gemacht haben, dass die ganz, ganz doll nochmal ihr Geschäftsmodell irgendwie anschauen müssen. Also ich glaube, das an sich so funktioniert nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass es viel, viel mehr in die Richtung geht, dass wir nichts AI-generiertes lesen wollen oder zumindest das Gefühl haben wollen, dass wir mit einer Human Voice sprechen, dass wir irgendwie wirkliche Erfahrungen und Learnings von Personen mitbekommen. Und das kann, glaube ich, AI nicht ersetzen, weil am Ende des Tages ist das alles erfunden. Klar kann AI uns eine Geschichte erzählen, aber die Frage ist ja auch, ist diese Geschichte wahr? Und wir wollen ja irgendwie noch die wahren Geschichten haben. Deshalb muss immer irgendwie der Gründer oder die Gründerin, die Personal Brand am Ende des Tages einen Input liefern. Ich glaube, AI kann super viel supporten beim Copywriting und Co. Aber das kann man nicht zu 100% auslagern, das sage ich auch immer. Also wir bedienen uns auch an AI und wir wären ganz, ganz dumm, wenn wir es nicht tun würden, weil das natürlich auch ermöglicht, Content zu skalieren. Aber trotzdem brauchen wir einfach super viel von dieser Human Voice, von dem Human Brain, einfach von der Person, die am Ende dahinter steht. Mhm. Genau, und ich sage auch immer, dass es total wichtig ist, Personal Branding ganzheitlich zu betrachten. Also wir machen als Agentur auch nicht nur LinkedIn Copywriting oder LinkedIn Content, sondern wir schauen wirklich ganzheitlich auf die Personal Brands. Wir platzieren die auf Bühnen, wir platzieren die in Podcasts, wir beraten die strategisch in ihrer Positionierung auf allen Social Media Kanälen. Und ich glaube, das ist etwas, da steckt man auch einfach gern die Köpfe zusammen und fragt auch irgendwie gerne eine andere Person, eine Expertin, um eine Meinung. Und dann kann man sich wieder helfen lassen mit anderen AI-Tools oder was auch immer. Aber so ganz aus der Hand geben würde ich das nicht und kannst du auch nicht. Ich glaube, ich würde es immer als eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit beschreiben aus Personal Brand, Agentur und AI am Ende des Tages. Und ich glaube, dann hast du so alle Kräfte gebündelt und kannst sehr, sehr, sehr viel erreichen beim Thema Personal Branding. Und das Netzwerk natürlich. Also das Netzwerk ist am Ende des Tages das Wichtigste. Dein Netzwerk bringt dich schneller auf die Bühnen. Deshalb, es gibt viele, die sagen, ich gehe nicht raus, ich gehe nicht auf irgendwelche Events. Ja, es tut mir leid, es zu sagen, aber wenn du eine sehr erfolgreiche Personal Brand sein willst, dann musst du rausgehen, dann musst du mit den Leuten reden, dann musst du dich am Dinnertisch mit der Person links und rechts neben dir unterhalten. Und das kann keine Agentur für dich übernehmen. Die Agentur kann dich nur platzieren oder mit dir dorthin gehen. Machen wir zum Beispiel auch sehr häufig, dass wir dann einfach mit Kundinnen auf ein Dinner gehen und dann irgendwie sagen, hey, guck mal, hier kennst du schon den und den. Aber am Ende lebt auch das von der Person selbst.
Ja, ich freue mich tatsächlich über deine Antwort, weil am Ende sehe ich es ganz genauso. Ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel und nie eins allein davon. Und ich bin da vollkommen bei dir auch zu sagen, dieser menschliche Faktor darf einfach nicht fehlen, weil das ist der, den wir als Mensch auch wahrnehmen wollen und der es dann auch wiederum ausmacht, dass es etwas Besonderes sein kann und dass ich es auch stark wahrnehmen kann.
Ja absolut.
Genau, Denise, ich würde da nochmal gerne reingehen, wenn wir jetzt, ich meine, Personal Branding ist ja dein Thema, also bietet sich das an, jetzt auch zu fragen, würdest du generell allen GründerInnen eine Personal Brand empfehlen oder sagst du, das ist eher was für Leute, die eh schon so auf LinkedIn unterwegs sind, vielleicht Leute, die irgendwie, ja, Dienstleistungen, Coachings, also irgendwie was im B2B-Bereich ist oder, also wem kannst du das empfehlen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass du ab einer gewissen Position als Gründer, Gründerin oder auch Geschäftsführer, Geschäftsführerin nicht drum herum kommst, sichtbar zu sein. Wenn wir jetzt irgendwie auf irgendwelche DAX-Konzerne gucken und da Vorstand, Geschäftsführung, tralala, die müssen auch alle irgendwie Interviews für die Presse geben und sonstiges. Das ist Teil von deren Job und wenn ich in eine Position reingehe, dann bin ich mir bewusst, dass das irgendwann mal Teil meiner Aufgabe wird. Und deshalb gehört das irgendwo zu der Verantwortung dazu. Ich glaube trotzdem, dass nicht jede Person sich wohlfühlt, damit auf Bühnen zu stehen oder in einem Podcast zu sprechen. Und das wiederum muss nicht jeder machen. Also ich finde trotzdem, man sollte sich fragen, was bin ich denn oder wer bin ich denn? Mit was fühle ich mich authentisch? und von da abschauen. Und was ist dann für mich möglich, wie ich meine Personal Brand aufbaue? Weil es muss ja nicht immer der gleiche Weg sein. Also ja, natürlich bauen wir gerade alle unsere Personal Brands auf LinkedIn auf. Und da ist super großes Potenzial da. Aber wenn das nicht mein Kanal ist und wenn ich zum Beispiel meine Audience auf TikTok finde, dann bau bitte deine Personal Brand auf TikTok auf und sei irgendwie TikTok-Creator, TikTok-Creatorin. Auch das ist Personal Branding, ja? Oder wenn du das Gefühl hast, hey, ja, irgendwie werde ich nicht so warm mit LinkedIn, was auch immer, dann bau deine Personal Brand in deinem Office auf, in dem du eine Weekly Coffee Chat hostest oder so. Und dann halt irgendwie da mit den Leuten dich connectest. Also auch das, und das meine ich mit diesem 360-Grad Personal Branding, gehört am Ende dazu. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und auch wir tun es in unserer Arbeit, immer die Person genau da abzuholen, wo sie gerade steht. Und wir fangen ganz anders an, mit jemandem zu arbeiten, der schon 30.000 Follower auf LinkedIn hat und ganz regelmäßig irgendwie auf Bühnen spricht oder in Podcasts spricht, als jetzt mit einer Person, die noch nicht mal ein LinkedIn-Profil hat. Und wenn die aber sagt, hey, ich möchte das unbedingt, dann können wir natürlich Steps tun. Der Weg ist viel, viel länger. Das muss den Personen auch klar sein. Also es ist am Anfang viel Klinken putzen. Es ist so, wie ich alle angeschrieben habe am Anfang meiner Agentur. Darauf muss man sich einstellen. Ich glaube, eine Personal Brand ist nicht von heute auf morgen aufgebaut. Aber ich glaube, dass es in gewisser Weise dazugehört. Aber die Frage ist immer, wie man das für sich definiert. Und man darf das auf einem Spektrum definieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich höre dich gerade nicht, Jonas. Du bist noch auf stumm.
Ja, ich auch nicht.
Ja, neben mir ist gerade irgendwie eine Baustelle eröffnet worden, deswegen habe ich mich hier auf stumm geschaltet. Genau, worauf ich hinaus wollte, Denise, du hast ja schon gesagt, das ist nicht für jeden was und klar, der Weg ist länger, wenn man gerade anfängt und man hat irgendwie null Follower auf LinkedIn oder hört von LinkedIn das erste Mal, aber meine Zielgruppe ist vielleicht dort unterwegs.
Ja.
Was kannst du denjenigen an Tipps für ihre Personal Brand an die Hand geben, wie sie vielleicht den Weg etwas schneller vorankommen als ohne Erfahrung?
Ich glaube, dass es erstmal sehr, sehr wichtig ist, sich selbst sehr gut zu kennen und ganz ehrlich zu reflektieren, bin ich medienaffin oder bin ich es nicht? Kann ich das alleine tun oder kann ich es nicht? In was bin ich gut? Bin ich gut darin, Bilder von mir zu machen oder kann ich nicht mal im Alltag irgendwie dran denken, ein Selfie zu machen? Also was ist so sehr intuitiv auch für mich? Und schon das ist ein sehr schwerer Schritt, weil ich glaube nicht, dass ich jede Person so gut einschätzen kann. Vielleicht auch da irgendwie eine Fremdeinschätzung sich mit reinholen und eine Person, die wirklich sehr ehrlich zu einem ist. Und dann zu gucken, okay, was davon mache ich selbst und bei was brauche ich auch wirklich professionelle Hilfe? Und habe ich dann aber Personen um mich rum, die mich auch authentisch darstellen? Also es gibt ganz viele Personen, die in dieser Branche arbeiten, FotografInnen, CopywriterInnen, whatever, die von Authentizität nichts halten, sondern die halt einfach einen Job von der Stange machen. Und da finde ich es auch voll wichtig, sich irgendwie mehrere Angebote einzuholen, sich mal anzuschauen, wo fühle ich mich auch wirklich wohl, habe ich ein gutes Bauchgefühl und wo vielleicht auch eher nicht, wo fühle ich mich so, als würde mir was aufgeschwatzt werden. Und dann hier Schritt für Schritt irgendwie diese Dinge zu tun, ausgelagert oder nicht, und so irgendwie ans Ziel zu kommen. Aber ich glaube, so diese ehrliche Reflexion ist sehr wichtig, weil wenn du nicht medienaffin bist, dann wird es sehr, sehr schwer werden, deine Personal Brand alleine aufzubauen. Das ist, so ehrlich muss man sein. Aber wir sehen ganz viele tolle Beispiele irgendwie auf LinkedIn und die wenigsten Personen machen heutzutage ihr LinkedIn-Profil noch komplett selbst, sondern man muss dafür auch ein bisschen Geld ausgeben, oft für ein professionelles Shooting oder was auch immer. Aber dieser Invest lohnt sich am Ende des Tages und man spart sich sogar sehr, sehr viel Arbeit hinten raus, weil man einfach schneller ist, man kommt schneller zum Ziel, wenn man jetzt irgendwie professionelle Fotos oder sonst was gemacht hat, als wenn man es halt irgendwie nicht tut und am Ende man wieder kein Foto hat und man dann irgendwie ein Stockfoto sich runterlädt und das Posting aber floppt. Ja, also da auch irgendwie drauf zu hören, was sagen denn Experten und Expertinnen, denen ich vertraue.
Super Input. Ich glaube, davon da haben jetzt vielleicht ein paar Leute mitgeschrieben oder hören sie es gleich nochmal an, damit man das alles mitnehmen kann. Und ich würde vorschlagen, wir verlassen jetzt gerade nochmal so genau diese Welt, wie baue ich eigentlich meine Personal Brand auf und lass uns gerne nochmal auf dich schauen und auf deine Agency, die du gegründet hast. Mich würde es so ganz persönlich interessieren, ob du wahrgenommen hast, dass sich für dich etwas verändert hat, also für dich persönlich, seitdem du deine eigene Agentur gegründet hast, dass ja auch so ein Faktor ist, glaube ich, der in den Köpfen schwirrt, dass sich ja Dinge auch verändern, wenn man gründet und man vielleicht auch Sorge davor hat, keine Zeit mehr zu haben bei Ähnliches. Wie würdest du sagen, wie hat sich dein Leben verändert?
Also ich würde es unterteilen in, wie habe ich mich als Person verändert und wie hat sich mein Alltag verändert. Mhm. Ich fange mal mit dem Alltag an, als glaube ich einfacher. Ich glaube, man muss ich will sehr ehrlich sein und will auch niemandem was vormachen. Ich arbeite jetzt in der zweiten Gründung viel mehr, als ich jemals in meinem Leben gearbeitet habe. Ich habe in der ersten Gründung gedacht, ich arbeite viel. Wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, dann war das ganz nett und so gefühlt Urlaub, wenn ich jetzt dir das mit heute vergleiche. Ich bin nonstop am Arbeiten. Das wird jetzt so langsam ein bisschen besser durch ein Team oder es verlagert sich. Aber ich habe die letzten 2 Jahre schon meinem Unternehmen gewidmet und das war mir aber klar. Also ich habe mich darauf committed und habe gesagt, okay, das ist jetzt so, das ist der Deal, den ich eingehe. Dafür kann ich aber vielleicht auch in 3, 4, 5 Jahren zurücktreten und habe die Chance, irgendwie entweder ein Unternehmen zu verkaufen oder wirklich gut vorgesorgt zu haben und mir dann zu überlegen, was mache ich dann mit dem Rest meines Lebens? Weil ich mache es ja für was und ich mache es für ein Ziel, dass ich irgendwann mal in meinem Haus sitzen kann und meine Romane schreiben kann und irgendwie nicht mehr jeden Tag arbeiten muss. Aber dafür gebe ich jetzt sehr, sehr viel auf. Ich hatte Phasen, da war ich selten irgendwie vor 20 Uhr draußen aus dem Office und auch der Freundeskreis verändert sich natürlich. Also man fühlt sich manchmal unfassbar einsam und so, als könnten andere Personen, die halt nicht gegründet haben, einen nicht verstehen, weil das sind Verantwortlichkeiten, die da auf einen einprasseln, gerade wenn man Mitarbeitende hat, das ist was, das wiegt ganz schwer und das kann man aber anderen Personen nicht erklären, die diese Verantwortung in dem Moment nicht tragen. Also es kommt ganz viel Einsamkeit auch damit und deshalb würde ich auch anderen Personen immer empfehlen, mindestens eine beste Freundin oder einen besten Freund zu haben, der das Gleiche durchmacht, weil diese Kassette, die irgendwie einen Sprung hat, die kann sich der Partner oder die Partnerin auch nicht auf Dauer anhören. Mein Partner hat dann oft so gesagt, jetzt erzählst du schon wieder das Gleiche. Ne? Und ich denke mir so, ja, aber es beschäftigt mich immer noch. Und es lebt wirklich einfach die ganze Zeit in meinem Kopf und bis man halt irgendwie eine Lösung dafür hat. Es macht es zum Beispiel ein bisschen besser, wenn du wirklich mit einem Coach arbeitest, der dir irgendwie ein klares Ziel vorgibt, aber da darf man sich nichts vormachen. Es ist ein Druck. Ich habe sehr gut gelernt, damit umzugehen. Ich glaube auch durch die erste Gründung und weil ich wusste, was auf mich zukommt. Aber für mich ist auch ganz klar, dass es nicht für immer ist, sodass es sehr intensive Jahre sind, für die ich am Ende des Tages aber auch ernten kann und darf. Genau, also das dazu. Ich glaube, für mich persönlich hat sich insofern viel verändert, dass ich viel selbstbewusster geworden bin. Ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich bin unfassbar, darf man das über sich sagen, dass man unfassbar reflektiert geworden ist? Aber ich sag's jetzt mal. Ich hoffe, es ist okay. Ich habe, glaube ich, so einen Shortcut gemacht. Meine Mutter sagt immer so, Denise, du bist so reflektiert, du bist viel weiter als ich damals mit 30. Und ich glaube, das stimmt auch. Also man wird unfassbar schnell erwachsen, gerade wenn man auch mit Anfang 20 irgendwie gründet. Man lernt so viel über sich. Man ist Situationen ausgeliefert, wo man irgendwie radikal ehrlich auf sich gucken muss und sich mit allem beschäftigen muss, ganz, ganz ehrlich, was einen gerade triggert, warum eine Emotion ausgelöst wird und so weiter. Und deshalb kenne ich mich sehr, sehr gut. Und das ist was ganz Schönes, was ich niemals missen möchte, dass ich mich so gut kenne und so ehrlich zu mir selber sein kann und so ehrlich auch zu anderen Personen sein kann. Weil ich glaube, das einfach jeder Person wünschen würde und das für mich eine große Bereicherung ist.
Ja. Ich finde es stark, und doch das, glaube ich, hören wir nicht zum ersten Mal, Jonas, korrigier mich, dass Gründen ein Shortcut zur Selbstfindung sein kann.
Ja.
Sich selbst zu finden in dem Sinne, als dass man sich auch ganz schnell sehr gut kennenlernt, Grenzen kennenlernt, aber auch daraus eben Stärken entwickelt, die man vorher gar nicht gesehen hat vielleicht. Also genau das, was du mit auch reflektiert meinst, dass es vielleicht etwas war, was du vorher gar nicht so wahrgenommen hast, aber jetzt eben traust dich so zu sagen, weil sich das eben verändert hat.
Total. Aber es fühlt sich auch zwischendurch unfassbar verwirrend an. Also gerade, wie gesagt, da wieder als First-Time-Founder, das sind ja ganz viele Emotionen, die du so ganz geballt durchmachst. Und das ist ganz komisch. Also du bist manchmal, du weißt gar nicht mehr, wer du bist. Und das irgendwie dann trotzdem am nächsten Tag Investoren zu pitchen und am nächsten Tag aber deine Mitarbeitenden zu führen, das ist schon seltsam. Und da bin ich sehr froh, dass ich so aus der Phase raus bin. Aber auch jetzt gibt's immer noch neue Sachen, die ich über mich lernen darf. Auch wenn ich manchmal dann denke, ich weiß schon alles. Nee, da kommt immer noch was. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne.
Ja. Würdest du sagen, dass das manchmal in dieser Bubble auch auf LinkedIn-Content Gründen romantisiert wird?
Ja, ich glaube absolut, dass es romantisiert wird, weil es ja total cool nach außen aussieht. Also wenn wir mal drauf schauen, wo kriegen wir am ehesten was von anderen Gründern mit? Natürlich auf allen Personal-Brand-Kanälen. Deshalb finde ich es auch immer so wichtig, dass man ehrlich irgendwie auch mal Fuck-Ups teilt. Aber auf Social Media sehen wir nur 1% von dem, was eigentlich tagtäglich passiert. Und wir sehen sehr ausgewählte Geschichten und Learnings und irgendwie Momentaufnahmen. Und deshalb ist es, glaube ich, wird es immer so in den Himmel gelobt, weil es sieht halt cool aus. Und auch Content wird ja immer schöner dargestellt und so. Und ich glaube, wir teilen sehr, sehr selten diese Momente, wo man halt irgendwie zu Hause sitzt und heult, weil warum sollte ich es auch teilen? Ich meine, wenn ich Investoren an Bord habe, die wollen das nicht sehen. Mal ganz ehrlich, die wollen halt nur die starke Gründerin vorne sehen. Das ist mir peinlich, weil andere Gründer und Gründerinnen, oh Gott, wie gucken die denn auf mich? Muss ja am nächsten Tag wieder zu irgendeinem Netzwerkdinner gehen. Und ich habe auch Mitarbeitende, also muss ich auch irgendwie stark denen gegenüber sein, weil ich trage ja eine Verantwortung. Und deshalb können Gründer und Gründerinnen sich, glaube ich, oft nicht so authentisch zeigen, wie sie sich eigentlich zeigen wollen oder was auch dem gerecht werden würde, was sie irgendwie tagtäglich durchleben. Und ich glaube, deshalb wird es automatisch irgendwie romantisiert. Aber man hat ja auch die Zahlen, ne? Ich glaube, dass 9 von 10 Gründungen scheitern, aber die wird halt keiner hören, weil du denkst immer, du bist die eine und du wirst es schaffen und so. Ja, aber deshalb ist es mir so wichtig, dass ich das auch teile und dass die Leute halt wissen, es ist ein Höllenritt manchmal und es ist ganz, ganz dunkel auch manchmal. Aber man muss einfach einen sehr, sehr starken Willen mitbringen und es braucht sehr, sehr starke Charaktereigenschaften, um das irgendwie so durchzuziehen. Und ich glaube, das unterschätzen sehr viele.
Ja, definitiv. Also ich glaube, vielleicht muss man es auch selber ein bisschen romantisieren, gerade vielleicht in schweren Zeiten, wenn man das dann da noch kann, aber ja. um das vielleicht auch nicht nicht zu ernst zu nehmen, wäre auch das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass man daran denkt, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt. Wir hatten vorgestern einen Podcast, da hat der Fabio ein schönes Zitat gebracht, was ich sehr, sehr treffend fand für so dunkle Phasen, in denen man sich dann in der Gründung befindet. Die dunkelste Stunde ist die vorm Sonnenaufgang. Das fand ich einfach sehr, sehr passend, das Zitat an der Stelle, wenn man halt mal dunkle Stunden hat und nicht weiß, wohin mit sich oder mit seinem Business, dass meistens danach auch wieder die Sonne aufgeht. Genau, wollte ich da nochmal zu ergänzen, weil mich das da gerade an vorgestern erinnert hat.
Ja, auch dazu ein Gedanke, weil ich glaube, diese dunkelsten Stunden, das Krasse am Gründen ist aber halt, dass, also du bist die einzige Person, die das Unternehmen und dich selbst auch daraus manövrieren kann. Und also auch wenn ich an meine erste Gründung denke und an den Moment, wo ich mich entschieden habe, aus dem Unternehmen rauszugehen und meine Anteile zu verkaufen, das war ganz dunkel. Und ich wusste, ich muss dieses Gespräch führen, diesen Tough Talk, vor dem ich meist Angst hatte. Das war das schwerste Gespräch meines ganzen Lebens. Und ich wusste aber, ich komme nur daraus, aus dieser richtig dunklen Phase, wenn ich selber jetzt diese Kraft aufwende. Und das ist das Allerschwerste, weil du hast eigentlich keine Kraft mehr und du musst aber trotzdem. Und dann wird es aber wieder besser. Und das ist ja auch das, wo man, glaube ich, am meisten über sich lernt. weil das ja die Phasen sind, da überraschst du dich selber, ja, krass, ich habe das geschafft. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich das geschafft habe. Und dann bist du ja wirklich stolz auf dich und dann kann irgendwie wieder eine neue Energie auch losgehen und du kannst dich wieder in bessere Zeiten manövrieren. Also das bist alles du selbst. Das finde ich so, so krass, dass, dass Gründer einfach irgendwie sich auch ihren Erfolg immer selbst schaffen, wenn sie halt da kontinuierlich dranbleiben.
Wo wir auch gerade über ehrliche Fuck-ups und solche Themen gesprochen haben, gerade du als Second-Time-Founderin, welchen Fehler beim Gründen würdest du sagen, machst du kein zweites Mal?
Ein großer Fehler, den ich gemacht habe am Anfang, und ich glaube aber, auch das hat mit dem Selbstbewusstsein zu tun, dass man immer mehr lernt. Manche haben es vielleicht auch schon, wenn sie es erstmal gründen. Aber ich habe dadurch, dass ich, also dass wir einfach viele Personen neben uns hatten, an Bord hatten, Investoren, Coaches, Mentoren, wir waren in so Accelerator-Programmen und so weiter. Ich habe vergessen, dass das mein Unternehmen ist. Und ich habe immer dazu gehört und dachte, okay, die wissen alles besser. Und mich dann so viel leiten lassen von den Meinungen von anderen und davon, was die irgendwie gesagt haben, dass ich mein eigenes Bauchgefühl ignoriert habe. Und das waren meistens die Entscheidungen, die nicht richtig waren. Weil am Ende des Tages, du kennst, und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, du kennst dein Unternehmen am allerbesten, du kennst dich selbst am besten, du kennst dein Produkt am besten. Lass es dir nicht von irgendjemand anderem einreden. Ja, du kannst, also man sollte auf keinen Fall irgendwie hier zu einem guten Rat oder so einfach die Ohren zumachen, sondern man sollte schon zuhören. Aber du darfst es einordnen und du darfst dir auch zutrauen, dass du das richtig einordnest. Und lass es dir von niemand anderem sagen, dass du das nicht kannst. Und ich habe das leider zu spät gemerkt und ich struggle auch jetzt noch damit. Also wenn irgendwie krasser Gründer oder so um die Ecke kommt und mir sagt, hey, nee, du musst es so und so machen oder das ist der neue Trend, da musst du jetzt aufspringen, dann bin ich so, mein Gott, ich muss es jetzt machen. Muss ich es wirklich machen oder mache ich es gerade aus FOMO oder weil ich irgendjemandem was beweisen möchte? Ist irgendwas eher in mir getriggert und wer ist überhaupt die Person, die mir gegenübersteht? Ja? Ist es nicht vielleicht das Ego, das aus der Person spricht? Ja, die Person ist erfolgreich, aber mit welchem Motiv sagt sie mir das jetzt auch gerade? Mit welchem Motiv gibt sie mir diesen Rat, um sich besser zu fühlen, um sich größer zu fühlen? Und nicht jeder Rat ist gut, auch von Personen, die erfolgreich sind. Aber dazu gehört ganz viel Selbstbewusstsein, um das irgendwie erkennen zu können und halt auch diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, vielen Dank, nee, passt nicht. So.
Ja, da kommt wieder das Thema Nein sagen können. Auch etwas, was man definitiv lernen muss.
Ja.
Denise, auf mich wirkt es so, dass du ja grundsätzlich sehr motiviert und sehr bei der Sache so bist, was du machst, aber du hast bestimmt ja auch irgendwelche Inspirationsquellen und Leute, die dich inspirieren, mit denen du dich umgibst. Wer inspiriert dich im Alltag?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich oft in diesem busy Alltag Inspiration verliere, also überhaupt nicht inspiriert bin, um ehrlich zu sein, sondern einfach nur weiter durchziehe und halt irgendwie den nächsten Tag machen, den nächsten Tag. Und da ja auch irgendwie einfach Disziplin an den Tag lege. Ich glaube, nicht jeder Tag startet, indem ich denke, boah, jetzt, ich bin so inspiriert, jetzt gehe ich da raus und Motivation und so. Nee, ich bin auch manchmal faul. Ich habe auch manchmal keine Lust, aber ich mache es halt trotzdem. Mich inspirieren aber ganz, ganz doll schon die, vor allem die Workshops, Strategie-Workshops, Gespräche mit unseren Kunden. Ich meine, wir haben so tolle Gründerinnen, mit denen wir arbeiten dürfen. Die haben teilweise Millionen Exits gemacht, die stehen da oder sitzen da und erzählen, wie sie nebenher ihre Familie aufgebaut, großgezogen haben, wie sie zwei Kinder bekommen haben, wie sie gebootstrapped haben. Und das inspiriert mich, weil ich sehe, okay, ich bin nicht alleine mit meinen Struggles, da sind andere Frauen draußen, die haben viel Krasseres geschafft als ich. Aber es zeigt mir, dass es möglich ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch Personen in unserem nahen Umfeld haben. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es unsere Kundinnen sind, die mich da inspirieren, die uns wirklich auch zeigen, dass das, was wir wollen, das ist möglich. Und das liegt, dass wir sind nicht die Lulu oder wir träumen nicht irgendwie und das kann nicht stattfinden, sondern das gibt es ja. Also wenn es jemand anderes geschafft hat, ist doch mega. Ich sitze ja direkt neben der Person, ich sitze an der Quelle, kann ich alles nachfragen, was ich brauche, dann kann ich es vielleicht auch schaffen.
Ja, ja, guter Punkt. Also können wir eigentlich festhalten, dass man sich ein Umfeld schaffen sollte, was ja nicht unbedingt jetzt die Freunde oder Familie sein muss. Wenn das so ist, ist natürlich umso schöner, aber dass man sich einen Kreis schafft aus Gleichgesinnten, mit dem man sich austauschen kann oder wie du schon gesagt hast, in deinem Fall natürlich auch ein schöner Case, dass es die Kunden sind, zu denen man aufschauen kann und die einen inspirieren.
Ja, total. Aber auch trotzdem muss ich jetzt gerade dran denken, auch mal die Bubble zu verlassen. Also ich war zum Beispiel vor 2 Tagen bei einem Buchclub hier bei uns in Stuttgart. Ja, und das ist eine ganz andere Bubble. Das sind alles so Kulturschaffende. Und da war eine Speakerin eingeladen, die mit 12 Jahren ein Buch geschrieben hat. Jetzt ist sie 21 und die sind in einer Punkband und dann haben sie da ihre Musik gespielt und sie hat ihre Songtexte vorgetragen und es war so inspirierend und auch das tut mir total gut, so mal ganz kurz meine Unternehmerin-Bubble zu verlassen und zu sehen, boah, da gibt es noch anderes und wie inspirierend ist es eigentlich, dass Personen Kunst machen, dass sie Musik machen. Mein Freund ist DJ, ja, das finde ich auch inspirierend, dass der sich da irgendwie hinstellt und einfach irgendwie selbst Musik macht, Musik produziert, was auch immer. Manche machen Fotos, also so da sich von anderen Branchen inspirieren zu lassen, weil ansonsten passiert es, glaube ich, schnell, gerade in so einer High-Performance-Bubble wie der GründerInnen-Bubble, dass man sich auch vergleicht und bei Inspiration ist nicht so weit weg von Vergleich und wir vergleichen uns immer nach oben. Und wenn wir aber sehen, die macht das, die macht das, die macht das, ich mache halt das, und alle irgendwie sind gut genug und wir inspirieren uns gegenseitig, dann kann das auch nochmal richtig, richtig gut pushen.
Ja, sehr schön, dass du das noch ergänzt hast, dass man auch mal aus seiner Bubble rauskommt. Ich glaube, das kann teilweise dann auch vielleicht ein bisschen zu frustrierend sein, wenn man halt nur in seiner Bubble festhängt. Ja. Man inspiriert sich zwar von Leuten, aber dann kommt wieder das, was ich auch schon erfahren habe, wo wir auch anfangs drüber gesprochen haben, dieses sich vielleicht schlecht fühlen oder so sich einzureden, boah, die sind ja viel krasser als ich, krieg gar nichts auf die Kette gefühlt. Vielleicht da aus dieser Bubble auch mal auszubrechen, sich irgendwo anders noch Inspiration zu holen, was ganz anderes zu machen.
Genau, ja.
Guter Punkt auf jeden Fall. Wir neigen uns tatsächlich auch schon dem Ende des Podcasts leider zu. Wir hätten noch einige Fragen, aber ich würde dir noch gerne eine letzte Frage stellen. Und zwar, welchen Rat würdest du jemandem geben, der gerade auch an der Startlinie zur Selbstständigkeit oder der Gründung steht?
Mhm. Wahrscheinlich ist es ein sehr langweiliger Rat. Und ich fange so an, dass ich, ich hatte mal einen Chef in meinem ersten Job. Ich habe im Startup gearbeitet, ein Second-Hand-Startup, habe da den Marketing-, Social-Media-Influencer-Bereich mit aufgebaut. Und ich durfte eine halbe Stunde in der Woche mit meinem Chef ein Mentoring haben. Das heißt, ich durfte ihm alle Fragen stellen. Und ich habe ihn damals gefragt, aus welchem Grund die meisten Gründer, Gründerinnen gescheitert sind, die er begleitet hat oder die er gesehen hat. Und er meinte, das ist sehr, sehr einfach. Das ist einfach nur die fehlende Geduld gewesen. Und das, glaube ich, das war jetzt vor 6 Jahren, vor 7 Jahren. Und jedes Mal muss ich dran denken, jeden Tag, wenn ich keinen Bock habe, jeden Tag, wenn ich mir denke, boah, ist das hart. Jeden Tag, wenn ich irgendwie noch um 20 Uhr da sitze und irgendwie das 40. LinkedIn-Posting für diese Woche checke, so, dann denke ich daran. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel dran ist, dass wir eigentlich einfach nur durchhalten müssen und dass wir jeden Tag einfach wieder da sein müssen und aufstehen müssen und einen kleinen Teil unseres Jobs machen. Weil am Ende des Tages, glaube ich, geben so viele Personen irgendwo auf, weil sie nicht so schnell ein Ergebnis sehen, weil sie sich irgendwie vergleichen, dann schlecht fühlen, weil sie mit was konfrontiert sind, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist, weil es mal ein bisschen schlechter läuft. Und da durchzugehen, das ist das Härteste, finde ich, Aber das ist das, was sich am allermeisten lohnt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man lang genug dranbleibt und etwas sehr konsistent macht, dass man dann erfolgreich wird und dass das eigentlich gar nicht anders geht, dass man keinen Erfolg hat. Und deshalb, man muss einfach dranbleiben. Langweiliger Rat, aber ich glaube, es ist der beste Rat, den man geben kann.
Vermutlich kann man den auch nicht oft genug hören, weil ja, es genug Situationen gibt, wo man sich das ja selber vor Augen führen muss und tatsächlich ja auch manchmal vielleicht selber sagen sollte. Also Geduld, Konsistenz und an sich selber glauben sind, glaube ich, schöne Erkenntnisse, die wir mitnehmen können. Und die Zeit mit dir ist verflogen, Denise. Vielen lieben Dank für deinen Input. Und ich für mich kann sagen, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ich gehe davon aus, für alle, die da draußen uns zuhören und zugehört haben, mit Sicherheit auch. In den Shownotes findet ihr natürlich alle sinnvollen Links zu Denise' LinkedIn-Profil, zur Agency und Co. Schaut gerne mal rein, lasst euch inspirieren. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von dir, Denise, was ich super finde. Personal Branding ist Altersvorsorge. Finde ich super cool.
Finde ich auch sehr gut.
Und das lassen wir einfach mal so stehen und nehmen das als Erkenntnis mit. Vielen Dank, Denise.
Danke euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert.
Danke dir. Mach's gut.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.